ARD.
Es fühlt sich echt an, als wenn man nicht mehr atmen kann, als wenn sich das Herz zusammenpresst, also als wenn eben der ganze Brustkorb enger wird. Das ist ganz fies. Ganz, ganz fies.
Das ist Anke Ahrens und sie beschreibt hier, wie eine unheimliche Krankheit immer mehr Besitz von ihr ergreift. Es ist ein Gefühl wie ein Korsett, das sich von ihren Beinen bis zum Brustkorb schnürt. Und obwohl sie etliche Ärztinnen und Ärzte aufsucht, bleibt die Ursache im Dunkeln, bis sie sich irgendwann selbst auf die Suche nach ihrer Diagnose macht. Welche Mittel und Wege sie findet, um endlich einen Namen für ihre Krankheit zu bekommen, das erzählen wir euch jetzt. Und damit moin und hallo zu einer neuen Folge Abenteuerdiagnose. Wir sprechen hier in unserem Medizin-Krimi-Podcast über rätselhafte Fälle aus der Welt der Medizin. Menschen mit ungewöhnlichen Symptomen und die spannende und oft auch verzweifelte Suche nach der richtigen Diagnose. Ich bin Anke Christians, ich bin Medizinredakteurin beim NDR und bin heute wie immer nicht alleine hier, sondern bei mir sitzt Gesa Lütten. Hallo Gesa.
Hallo Anke. Ja, ich bin Autorin und habe den Fall recherchiert und mit Anke Ahrens und ihren Ärzten gesprochen.
Wenn ihr unseren Podcast schon länger hört, dann wisst ihr ja, dass es zu allen unseren Podcast-Folgen auch immer eine Fernsehfolge gibt. Und die über Anke Ahrens Geschichte, die lief gerade erst im NDR Fernsehen und ihr findet sie natürlich auch in der ARD Mediathek.
Und den Link haben wir euch wie immer in die Shownotes gepackt.
Ich habe die Folge ja zum ersten Mal gesehen, als du da mit im Schnittraum saßt und war da schon super beeindruckt von Anke Ahrens. Sie hat so eine, finde ich, ganz besondere Mischung aus Toughness und Humor. Gesa, du hast sie ja persönlich kennengelernt und mit ihr auch ganz lange gesprochen. Wie hast du sie wahrgenommen?
Genau so. Also ich bin auch total beeindruckt von ihr. Anke Ahrens ist eine ganz besondere Frau. Ich habe wirklich auch selten jemanden kennengelernt, der so viel und herzlich lacht und sich durch nichts kleinkriegen lässt. Sie sagt häufig sowas wie, naja, wenn Plan A nicht klappt, dann eben Plan B oder C oder. Und auch als ich die Familie Ahrens zu Hause im ostfriesischen Ostraudafehn bei Leer besucht habe, hatte ich das Gefühl, Anke ist so ein richtiger Wirbelwind, der sich einfach durch nichts stoppen lässt. Und das, obwohl sie durch ihre Krankheit am Gehstock gehen muss und im Alltag häufig auf Hilfe angewiesen ist.
In Ostraudafehn hatte ich mal eine Brieffreundin, die habe ich auf dem Reiterhof kennengelernt und ich habe sie dann auch mal besucht. Das ist eine total schöne Gegend.
Und wie, ja. Und Pferde sind auch ein gutes Stichwort. Die sind auch für Anke ein großes Thema. Zwischen vielen Wiesen und Feldern liegt das Haus von Familie Ahrens ganz idyllisch mit einem großen Garten und einer Koppel, auf der zwei Pferde zu Hause sind. Anke ist die Kreative, sie malt unfassbar tolle Bilder und ist sehr tierlieb, während Sohn Jan und Ehemann Volker für das Technische und Handwerkliche im Haus Ahrens zuständig sind. Auch deshalb, weil Anke selbst vieles gar nicht mehr so alleine machen kann. Eine sehr freundliche, tatkräftige und vor allem auch hilfsbereite Familie, die mich am Tag des Besuchs bei ihnen davor bewahrt hat, im Nirvana Ostfrieslands den Abschleppdienst rufen zu müssen.
Okay, das hattest du damals gar nicht erzählt. Wieso?
Ich hatte ein Leihauto, das niegelnagelneu war und auf dem Weg nach Ostraudafehn hat ständig die Öllampe geleuchtet. Ich natürlich erstmal ran an die nächste Tanke, Öl gekauft und auch nachgegossen. Ja, irgendwie habe ich es dann nach Ostfriesland geschafft, war mir aber echt nicht sicher, ob ich auch den Weg zurück schaffe. Stellt sich raus, Jan Ahrens, also der Sohn, hat eine Kfz-Ausbildung und dann sind er und Vater Volker erstmal raus und haben die Motorhaube aufgemacht und das Auto geguckt und irgendwas gedengelt und geschraubt und getüdelt. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall kam ich dann ohne Probleme und Warnlampen wieder zurück.
Okay, also toller Einsatz und für dich eher Abenteuerauto als Abenteuerdiagnose bei dieser Recherchereise.
Ja, war ein Abenteuer auf jeden Fall. Genau, aber zurück zu Anke Ahrens. Wir springen mal etwa 10 Jahre zurück. Anke ist Anfang 40, als ihr Diagnoseabenteuer so richtig beginnt. Sie arbeitet damals als Sozialarbeiterin auf einem Amt und liebt es in ihrer Freizeit, den kleinen Hof in Ostraudafehn zu versorgen. Aber dann, so um 2015 herum, merkt sie, dass sie irgendwie so ein bisschen eingerostet ist. Wie das genau war, erzählt sie am besten mal selbst.
Du kannst dich nicht mehr bücken, du kannst Schuhe zubinden nicht mehr, ich kam nicht mehr aufs Pferd drauf, ich konnte auch nicht mehr Fahrrad fahren. Das ging alles nicht mehr, das war alles wie steif. Also das war wie ein Brett in der Mitte, wie ein Stück, was da nicht hingehörte. Ich kam unten nicht mehr hin und habe dann eben gedacht, naja, ist der Rücken, bist untrainiert, sitzt ja viel im Büro, musst vielleicht ein bisschen mehr Sport machen.
Okay, dieses Gefühl mit Anfang 40 kennen bestimmt viele. Auch diesen Gedanken, ja, okay, vielleicht müsste ich tatsächlich mal einfach wieder ein bisschen mehr trainieren.
Hör mir auf, ich habe vor 2 Jahren einen Hexenschuss gehabt und ich höre den Rücken gefühlt immer noch quietschen, wenn ich mir die Socken anziehen will.
Anke Ahrens hat das ja irgendwann so gestört, dass sie sich Hilfe beim Arzt gesucht hat.
Richtig. Erst geht sie zu Dorf- und Hausarzt Jochen Krüger. Der ist nämlich nicht nur Allgemeinmediziner, sondern auch Chiropraktiker. Super Typ. Den habe ich auch interviewt und seine Gedanken zu den Anfängen von Ankes Erkrankung hören wir jetzt.
Es war eine ganz normale Rückenproblematik, so als ob eine Blockierung im ISG-Gelenk war. Das können Sie einrenken, dann knackt es, dann gehen die Leute wieder normal. Das hat aber nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen.
Bedeutet, diese Blockierung in Ankes Rücken, die bleibt. Also schickt Jochen Krüger sie weiter zum Facharzt, einem Orthopäden. Der kann aber erstmal nichts Ungewöhnliches feststellen und empfiehlt Anke dann, sich mehr zu bewegen und am besten eine Physiotherapie zu machen.
Das macht sie auch, aber es geht ihr dadurch überhaupt nicht besser, im Gegenteil. Und das fällt Anke nicht nur zu Hause auf, sondern auch beim Reha-Sport.
Und da habe ich immer gedacht, Gott, die sind hier alle 80 und ich bin hier Mitte 40 und kann nichts. Das geht ja gar nicht.
Okay, also das kann ich sehr gut mitfühlen. Mega frustrierend, wenn man sogar bei, ich sag mal, der Sitzgymnastik nicht mithalten kann.
Genau, sie kann die Übungen nicht richtig mitmachen, sie kann weiterhin nicht reiten, auch nicht Fahrrad fahren. Und dann merkt sie mit der Zeit auch noch, dass das alltägliche Gehen immer anstrengender wird. Sie hat irgendwie das Gefühl, dass sie sich immens konzentrieren muss, um einen Fuß für den anderen zu bekommen. Und dass sie sich immer irgendwo festhalten muss, damit das Gehen überhaupt funktioniert.
Es ist eine Blockade. Als wenn man gegen eine Wand läuft, eine durchsichtige. Es ist so unangenehm, man kann es ganz schlecht beschreiben. Das ist ganz schlimm.
Und das Problem ist, Anke Ahrens muss ja in ihrem Alltag schon viel laufen, ne? Allein um ihre Pferde zu versorgen.
Ja, und auf der Arbeit. Sie hat als Sozialarbeiterin täglich mit vielen Menschen zu tun, muss auf dem Amt immer von A nach B und dabei viele, viele lange Flure entlang gehen.
Oh, da war ich immer schon schweißgebadet, wenn ich in meinem Büro war. Ich musste ja immer Kunden aus dem Kundenbereich in mein Büro holen. Dann habe ich die immer vorgehen lassen und habe mich an der Wand lang gehangelt, und damit die das nicht sehen. Aber irgendwann war es so weit, dass ich halt auch diese komischen Ausfallschritte gemacht habe. Und dann sagt ein Kollege mal zu mir, sag mal, wie läufst du eigentlich? Fängst du da deinen Schatten oder was machst du da?
Okay, Anke Ahrens ist zwar tough, aber so tough, dass sie das einfach wegsteckt und aushält, ist sie auch nicht. Was hat sie denn dann alles versucht, um diese merkwürdigen Symptome abklären zu lassen?
Sie klappert wirklich alle Orthopäden der Gegend ab, aber die haben keine neuen Ideen außer Schuheinlagen und Physio. Das Problem ist dabei auch, die Symptome kommen so wellenartig. Mal geht's ihr besser, dann wieder schlechter. Hausarzt Jochen Krüger denkt zwischenzeitlich auch an neurologische Ursachen. Er lässt sogar Muskelwerte im Blut bestimmen, weil er überprüfen will, ob es womöglich Hinweise auf eine neuromuskuläre Erkrankung gibt. Aber alles negativ. Und so gehen dann wirklich viele, viele Monate ins Land, bis irgendwann klar wird, dass diese Probleme mit dem Gehen keine vorübergehende Sache sind, sondern ganz, ganz offensichtlich irgendwas Bleibendes und Ernstes. Und da versucht Anke Ahrens dann einen Termin beim Neurologen zu bekommen.
Was aber nicht so einfach ist, schon hier in Hamburg kann das ein großes Problem sein. Erst recht in Ostfriesland, Neurologen sind rar und die Termine sind heiß begehrt.
Genau, sie bekommt zwar einen Termin, aber muss auf den auch ziemlich lange warten.
Und in dieser Wartezeit, da ist ihr und auch ihrer Familie dann ja noch was Merkwürdiges aufgefallen. Kannst du dazu noch mal was sagen?
Auch das ist etwas, das so schleichend zugenommen hat und Anke sehr komisch vorkam. Und zwar ist aufgefallen, dass sie sich bei jeder Kleinigkeit extrem erschreckt hat. Du kennst mich, ich springe ja auch immer sofort 3 Meter hoch, wenn mich irgendjemand von hinten anspricht.
Stimmt.
Ja, aber bei Anke Ahrens ist das eben immer extremer und noch doller geworden. Jedes Handyklingeln, eine Tür, die sich öffnet, eine Katze, die vorbeiläuft, eine leichte Berührung, alles erschreckt sie, und zwar so sehr, dass sie regelrecht erstarrt.
Ich könnte mir vorstellen, dass das einige unserer besonders gewieften Hörer vielleicht schon auf so eine kleine Fährte bringt. Aber ich will ja noch nicht zu viel verraten. Wie ernst hat Anke Ahrens das denn zu Beginn genommen?
Ja, so mäßig ernst. Zumindest hat sie ihren Ärzten erstmal nichts davon erzählt. Erst als sie fast einen furchtbaren Unfall baut, wird ihr bewusst, dass diese Form von Schreckhaftigkeit nicht so ganz normal zu sein scheint.
Davon hast du in der Fernsehfolge ja gar nichts erzählt. Was ist da genau passiert?
Sie fährt eines Tages mit dem Auto, kommt gerade vom Einkaufen. Da passiert es, dass an der einzigen Kreuzung weit und breit die Ampel von gelb auf rot springt und gleichzeitig ein Mann um die Ecke kommt und die Straße überqueren will. Ganz typische Verkehrssituation eigentlich, aber Anke erschreckt sich kurz.
Dann kam dieser winzig kleine, ein ganz kleiner Schreck mit mir. Aber in dieser einen Sekunde konnte ich das Bein nicht zum Bremsen benutzen. Und ich habe wirklich so ein Stück vor diesem Menschen, also wirklich einen Zentimeter vor dem Menschen angehalten. Das war Hölle. Das war wirklich die Hölle.
Puh, also wirklich gerade noch mal gut gegangen. Mhm. Aber für Anke Ahrens ist das verständlicherweise ein totales Alarmsignal. Sie merkt, sobald sie sich erschreckt, kann sie ihre Bewegungen nicht mehr richtig steuern. Und wenig später hat sie dann endlich den Termin beim Neurologen.
Ja, und da rückt erstmal was ganz anderes wieder in den Fokus. Anke Ahrens wird von dem Neurologen körperlich untersucht.
Und dann hat der meinen Rücken angeguckt und sagt, da hat sich eigentlich kein Orthopäde mal ihren Rücken angeguckt. Der sieht ja fürchterlich aus. Ja, weiß ich doch nicht, sag ich. Also ich sehe den ja selber nicht.
Das ist ein gutes Beispiel für Ankes trockenen Humor, finde ich. Was passt denn dem Neurologen an Ankes Rücken nicht?
Anke hat ein extremes Hohlkreuz und dadurch auch schon einen leichten Buckel, also so eine typische S-Kurve der Wirbelsäule. Weil der Neurologe ansonsten erstmal nichts feststellen kann, schickt er sie ins MRT. Seine Vermutung, eventuell bedrängt der schiefe Rücken die Nerven der Wirbelsäule und womöglich hat das irgendwas mit ihren Rücken- und Bewegungsproblemen zu tun.
Heißt, seine Annahme ist, da könnte etwas aufs Rückenmark drücken oder auf die Nervenwurzeln. Was hat dieses MRT-Bild dann gezeigt?
Überhaupt ein MRT-Bild zu bekommen, war erstmal gar nicht so leicht. Anke hat nämlich eine Angststörung und damit einhergehend Angst vor engen Räumen und ist deswegen in ein sogenanntes offenes Upright-MRT gekommen. Da kann man drin sitzen und ist nicht so gefangen wie in einer normalen Röhre. Das war Schwierigkeit Nummer eins. Dazu kommt, dass Anke trotzdem extrem unruhig ist. Viele Bilder sind verwackelt, weil sie immer wieder zuckt. Der Radiologe schreibt das damals ihrer Angststörung zu.
Okay.
Ja. Nun gut. Irgendwann hat er dann doch klare Bilder bekommen. Und auf diesen Bildern ist nicht nur eine starke Verkrümmung bzw. das Hohlkreuz von Anke sichtbar. Sie hat in der Lendenwirbelsäule und am Übergang zum Kreuzbein außerdem verschlissene Wirbelkörper, also Arthrose. Und zwei Bandscheiben wölben sich ungesund vor. So sehr, dass sogar eine Nervenkanalverengung erkennbar ist.
Das passt also auf den ersten Blick zu der Vermutung des Neurologen. Ein Bandscheibenvorfall der Lendenwirbelsäule kann ja tatsächlich auch zu Lähmungserscheinungen der Beine führen. Wobei es in diesen Fällen meistens erstmal zu Missempfindungen, Nervenkribbeln oder heftigen Schmerzen kommt. Und das hatte Anke alles ja eigentlich nicht wirklich, oder?
Nee, aber es ist ein erster Ansatz und Anke Ahrens wird daraufhin zu einer orthopädischen Fachklinik geschickt. Die machen auch nochmal eine Bildgebung und raten ihr schließlich zu einer aufwendigen Operation. Die Chirurgen dort in der Klinik wollen ihren Rücken wieder richten und stellen ihr in Aussicht, dass damit die Probleme mit ihrer Unbeweglichkeit und den Gangstörungen gelöst werden.
Und ich dachte, ja, dann machen wir das jetzt. Okay, dann ist ja alles wieder gut. Super. Also, ich habe mich da jetzt nicht drauf gefreut. Ich hatte eine wahnsinnige Angst. Aber ich wusste, wir kommen jetzt hier mal zum Punkt. Und das ist jetzt die Lösung all des Schrecklichen, sozusagen.
Das war Ankes Hoffnung, aber das nehme ich hier gleich mal vorweg. Die OP war leider nicht die Lösung.
Nee, und das war echt eine Hammeroperation. Also da wird nicht irgendwie minimalinvasiv irgendwas gerichtet. Die gehen da durch die Bauchdecke bis zur Wirbelsäule, haben dort den Wirbelkanal geweitet, da werden Nerven zur Seite gelegt. Dann haben sie eine Bandscheibenprothese eingebaut, ein Stück der Wirbelsäule versteift. Also wirklich alles wegoperiert oder gerichtet, was da im Rücken irgendwie krankhaft aussah.
Gisa, wir können das ja nicht mit Sicherheit sagen, aber möglicherweise haben die Ärzte oder Ärztinnen bei Anke Ahrens, wie man so sagt, das Röntgenbild operiert. Auf ihren MRT-Bildern waren ja verschiedene degenerative Veränderungen zu sehen, wie ja bei jedem Menschen über 40. Aber ob die wirklich für ihre Beschwerden verantwortlich waren, ist fraglich. Erzähl doch am besten, wie es für Anke Ahrens nach dieser Riesen-OP weiterging.
Die Wundheilung klappt gut. Auffällig ist allerdings, dass Anke extrem starke Schmerzmittel benötigt und dass sie nur sehr langsam mobil wird. Auch nach 4 Wochen muss sie immer noch am Rollator gehen. Trotzdem fühlt sich Anke insgesamt etwas besser. Was möglicherweise aber auch einfach an dem Morphium lag, was sie damals bekommen hat. Naja, aber es wirkt erstmal alles gut und Anke freut sich richtig auf die jetzt anschließende Reha in einem Therapiezentrum in Bad Zwischenahn.
Attacke. Das war der Gedanke. Jetzt bringen die mich hier wieder auf Vordermann, bisschen Krafttraining, bisschen Ditten, bisschen Datten. Ja, und habe ich gesagt, ja, und danach geht's wieder los, ne? Und dann ging's nicht wieder los.
Sie bekommt einen individuellen Trainingsplan mit Wassergymnastik und Krafttraining und allem, was da so zugehört, und ist auch erst total begeistert, bis sie merkt, dass es ihr aus irgendwelchen Gründen mit jedem Tag schlechter geht. Je mehr sie ihre Muskeln fordert, desto mehr hat sie das Gefühl, dass sie wieder unbeweglicher und steifer wird.
Und das hat natürlich auch die Therapeutinnen und Therapeuten vor Ort irritiert.
Und wie? Was genau das Team damals gedacht hat, das hat mir Orthopäde Dr. Günther Dietz erzählt, der damals in der Reha der Chefarzt war.
Am Anfang ist es schon so, dass man natürlich das alles auf die Operation zuschiebt. Das war eine sehr große, sehr komplexe Operation, die Gott sei Dank gut verlaufen ist. Wundheilung, Labor, alles tipptopp. Aber dennoch passte das alles nicht. Und da dachten wir auch, also hallo, das ist ja etwas, was ungewöhnlich ist zunächst mal. Und wir haben sie dann in die operierende Klinik wieder zurückverlegt. Sie ist dort auch eine Nacht geblieben. Sie hat dort eine zusätzliche Schmerzinfusion nochmal bekommen. Aber das ist letztendlich ja auch nur Kurieren am Symptom und nicht die Beseitigung einer Ursache.
Die Chirurgen versichern, dass die OP super gelaufen ist. Aber Anke merkt einfach, dass ihr die Reha gerade nicht gut tut. Sie bespricht mit dem Team in der Reha, dass sie es erstmal zu Hause versuchen möchte, also da wieder auf die Beine zu kommen und dann wiederkommen möchte, wenn es ihr etwas besser geht. Mittlerweile ist übrigens Sommer 2018. 3 Jahre schleppt sie diese merkwürdigen Probleme jetzt schon mit sich herum und ist an einem neuen Tiefpunkt angelangt. Sie verbringt die nächsten Wochen vor allem im Bett, weil sie sich kaum bewegen kann. Zur Arbeit geht sie natürlich auch nicht mehr. Und raus kommt sie eigentlich nur noch, um weitere Arzttermine wahrzunehmen. Und das sind eine Menge, denn plötzlich tritt ein weiteres Symptom in den Vordergrund, was sie zwar auch schon länger hat, aber zuvor noch nicht als so quälend empfunden hat. Und zwar verspürt sie eine merkwürdige und drückende Enge im Brustkorb. Sie selbst hat das so beschrieben.
Es fühlt sich echt an, als wenn man nicht mehr atmen kann, als wenn sich das Herz zusammenpresst, also als wenn eben der ganze Brustkorb enger wird. Man kann nur noch ganz oberflächlich atmen. Und hat das Gefühl, die Lunge ist irgendwie eingequetscht. Das ist ganz fies. Ganz, ganz fies.
Das ist dieses Gefühl von einem Korsett, über das wir ganz zu Beginn ja auch schon gesprochen haben. Ein enge Gefühl in der Brust, keine Luft mehr bekommen. Das kann ja ein Zeichen dafür sein, dass der Herzmuskel nicht genug Blut bekommt. Also im schlimmsten Fall ein totales Warnzeichen für einen Herzinfarkt.
Deswegen schickt Hausarzt Jochen Krüger sie damals auch zu einem Kardiologen und zum Lungenfacharzt und einem weiteren Internisten. Aber keiner der Ärzte findet irgendwas, das ihre Beschwerden erklären könnte. Und irgendwann ist dann auch Jochen Krüger mit seinem Latein am Ende. Wo soll er sie noch hinschicken? Was soll er noch machen? Bis jetzt sind ja alle Tests negativ gewesen oder es gab die Rückmeldung von den Fachärzten, dass eigentlich alles in Ordnung ist.
Und das sind so typisch hausärztliche Sachen wieder, wo sie dann sagen, Mensch, das ist doch mehr psychisch, weil da ist ja körperlich nichts. Und da erinnere ich mich, da habe ich mal einmal den Mann bei mir gehabt und habe gesagt, sag mal, deine Frau, ist die noch ganz richtig oder bildet die sich diese ganzen Sachen ein? Aber letztendlich habe ich ihr Unrecht getan.
Und da war ich sauer. Da war ich richtig sauer. Weil ich da gedacht habe, verdammt, wir kennen uns so lange. Und du kennst meine Geschichte. Ich komme hier doch nicht zum Arzt, weil ich nichts habe. Da war ich richtig böse, weil ich wusste, das ist körperlich. Hundertprozentig.
An diesem Punkt sind wir ja ganz häufig bei Abenteuerdiagnose. Und mir ist es dann jedes Mal wichtig, nochmal zu betonen, psychische Erkrankungen können durchaus ernste körperliche Symptome machen. Eine Angststörung mit Panikattacken zum Beispiel, die führt oft zu beklemmender Enge in der Brust und auch zu dem Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Andererseits ist natürlich auch nicht alles automatisch psychosomatisch, nur weil zunächst keine andere Ursache gefunden wird. Also ganz schwierige Situation, immer wieder.
Ich finde es übrigens total stark von dem Hausarzt, dass er das so im Interview gesagt bzw. auch zugegeben hat, dass er das gedacht hat. Er hat ja damals auch total viel gemacht und sie auch immer wieder zu Fachärzten geschickt. Aber wenn er natürlich immer zurückkommt, ja, da ist nichts. Also ich würde dann vermutlich auch in die Richtung denken, zumal er wusste, dass Anke wegen ihrer Angststörung auch schon mal in psychologischer Betreuung war.
Lass uns dann doch noch mal drauf schauen, wie es weiterging. Das hört sich ja alles danach an, als wären Anke Ahrens und ihr Hausarzt in diesem Moment in einer Sackgasse gelandet.
Ja, das kann man so sagen, aber Anke Ahrens lässt sich davon nicht unterkriegen. Ich hatte es ja schon erzählt, ne, wie sie denkt, wenn Plan A nicht klappt, dann eben Plan B oder C, denkt sie sich mal wieder und macht nun ambulant eine Physiotherapie. Dabei merkt sie, dass ihr zumindest Wärmeanwendungen, Massagen und weitere Entspannungsmaßnahmen guttun. Es dauert viele Wochen, aber irgendwann ist sie tatsächlich wieder so fit, dass sie zumindest mit einem Gehstock wieder kurze Strecken gehen kann. Also wagt sie einen zweiten Versuch in der Reha. Doch es ist wie beim ersten Mal. Nach jedem Krafttraining hat sie das Gefühl, steifer zu werden. Auch ihr roboterartiger Gang wird durch die Therapie nicht besser. Alles ist wie vor der Operation und zum Teil sogar noch schlimmer.
Das war sehr ernüchternd. Und es hat auch Angst gemacht. Es hat Angst gemacht, weil ich wusste, der Rücken war im Eimer. Okay, aber hätte ich mir die OP schenken können? Fragezeichen.
Ja, Riesenfragezeichen, das verstehe ich. Dass ihre Beschwerden nicht verschwunden sind, das spricht ja dafür, dass diese altersbedingten Veränderungen ihrer Wirbelsäule, die da so aufwendig wegoperiert wurden, nicht die Ursache waren.
Ja, Reha-Chefarzt Günther Dietz und sein Team sind jetzt ratlos. Sie halten nochmal Rücksprache mit der Klinik, die Anke operiert hatte. Es wird auch nochmal eine Bildgebung gemacht, aber der Radiologe findet nichts mehr, was ihre Symptome irgendwie erklären könnte.
Also alles war entweder wegoperiert oder eben auch gar nicht vorhanden, sodass man neu überlegen musste. Also alles nochmal auf Null und jetzt gucken, was steckt da möglicherweise hinter. Die Diagnostik ist nicht abgeschlossen.
Ja, nun ist es so, es ist eine Reha-Klinik gewesen. Die Ärztinnen und Ärzte dort haben nicht die Möglichkeit, so aufwendige Diagnostik zu betreiben. Deswegen wird Anke schließlich entlassen mit dem Tipp, dass sie sich zu Hause unbedingt nochmal an einen Neurologen wenden sollte.
Das ist sicher was Neurologisches. Machen Sie sich auf die Suche. Geben Sie nicht auf. Das wird was Seltenes sein. Geben Sie nicht auf und sagen Sie mir mal Bescheid, was es dann ist.
Das war für Sie bestimmt eine hilfreiche Botschaft. Einerseits eine neue Fahndungsrichtung. Es könnte eine seltene neurologische Erkrankung sein. Aber auch diese Botschaft, nicht die Hoffnung aufgeben. Hm. Sie wendet sich dann auch wieder an einen Neurologen. Das letzte Mal hatte der ja nichts gefunden, außer dem Hohlkreuz. Wie ist es dieses Mal?
Ja, Anke beginnt nochmal von vorn. Sie sucht in der Gegend einen neuen Arzt auf, also einen neuen Neurologen. Von dem hat sie bisher nur Gutes gehört. Sie geht also mit viel, viel Hoffnung dorthin. Aber der Termin verläuft enttäuschend. Anke hat eine kleine Akte dabei mit ihren Arztbriefen, die sie extra für den Neurologen zusammengesucht und sortiert hat, damit er sich ein gutes Bild machen kann.
Der hat sich meine Akte angeguckt und sagte dann, und ich soll das jetzt hier retten? Das kann ich auch nicht.
Das ist echt eine super harte Formulierung und alles andere als empathisch.
Jo. Aber wie wir gleich merken werden, hat er sich trotzdem ein paar Gedanken gemacht. Die teilt er Anke Ahrens allerdings erstmal nicht mit, sondern sagt ihr stattdessen nur, dass sie sich jetzt mal in eine Klinik begeben sollte mit einer neurologischen Station und dass dort ein paar Tests gemacht werden sollen. Anke verlässt also die Praxis, ziemlich geknickt, fasst aber gleichzeitig wieder Mut und denkt sich, na gut, dann eben in der Klinik. Also macht sie einen Termin zur Aufnahme in einem nahegelegenen Krankenhaus und dabei guckt sie sich die Einweisung des niedergelassenen Neurologen nochmal genauer an.
Auf solchen Einweisungen notieren Ärzte und Ärztinnen ja meistens auch den Grund für die Einweisung. Da gibt es so ein Feld, da steht, meine ich, sogar Diagnose drüber.
Und in Anke Ahrens Fall hat der Neurologe dort zwei Verdachtsdiagnosen eingetragen. Und zwar steht da zum einen Multiple Sklerose.
Okay, eine Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem fälschlicherweise die Ummantelung der Nerven angreift. Und das kann zu ganz unterschiedlichen Symptomen führen, zum Beispiel Gangstörungen und Spastiken, also Muskelkrämpfe, was ja passen könnte.
Das denkt sich Anke auch und ist auch erstmal gar nicht so geschockt von dieser Verdachtsdiagnose, weil es ihr mittlerweile wie vielen in diesem Stadium geht, wenn man Monate oder sogar Jahre lang mit ungeklärten Symptomen herumläuft, dann will man häufig einfach nur noch wissen, was es ist.
Klar, verstehe ich, aber da steht ja auch noch eine zweite Verdachtsdiagnose auf dem Schein.
Richtig. Außerdem steht da noch Stiff-Person-Syndrom.
Und dann musste ich das ja selber erstmal nachgucken. Was ist denn das? Also MS kennt man, okay. Aber Stiff-Person-Syndrom, was ist das denn? Und dann habe ich das natürlich nachgeguckt und dann habe ich gedacht, das ist meine Krankheit. Ist genau all das, was ich alles habe, ist genau das. Und das habe ich meinem Mann gesagt und habe gesagt, Volker, ich gehe jetzt in die Klinik und die bescheinigen mir das und dann habe ich endlich meine Diagnose schwarz auf weiß. Super. Aber das war gar keine Frage für mich. Das ist meine Krankheit. Das wusste ich sofort.
Okay, lass uns das aufdröseln und drüber sprechen, was das Stiff-Person-Syndrom ist. Dann versteht man vielleicht Ankes Euphorie noch besser. Also, das Stiff-Person-Syndrom ist eine sehr seltene neurologische Erkrankung, bei der die Muskeln chronisch übererregt sind. Und typische Symptome sind eben so ein zunehmendes, sag mal, Steifigkeitsgefühl, Muskelkrämpfe und auch Gangstörungen.
Ja, also kein Wunder, dass Anke Ahrens gedacht hat, das ist es. Und dann läuft es aber in der Klinik leider ganz anders, als sie erwartet und auch gehofft hatte. Sie wird stationär aufgenommen und dann wird schnell klar, die Ärzte dort halten es für viel wahrscheinlicher, dass es eine Multiple Sklerose ist.
Das lernen Ärzte ja auch mit als erstes im Medizinstudium. Wenn du Hufgetrappel hörst, dann sollst du an Pferde denken, nicht an Zebras, also ans Häufige.
Ja, und MS ist einfach die viel häufigere Erkrankung und deshalb wollen sie diesem Verdacht als erstes nachgehen. Sie machen dafür eine Lumbalpunktion, um das Nervenwasser auf MS-typische Marker hin zu untersuchen. Und dann soll Anke mal wieder ins MRT. Dieses Mal ist ihr Gehirn im Fokus. Aber wie wir ja bereits wissen, Anke und Bildgebung, das ist gar nicht so leicht.
Wegen ihrer Angststörung.
Genau. Und hier im Krankenhaus gibt es eben leider kein offenes MRT, sondern nur eine geschlossene Röhre, vor der Anke ja eben eigentlich Angst hat. Und wieder kann sie nicht ruhig liegen, hat ständig Muskelzuckungen, die Bilder werden unscharf und die Radiologen entscheiden schließlich, ihr ein Beruhigungsmittel zu geben. Und das wirkt. Anke wird entspannter. Kurz darauf, noch am gleichen Tag, wird dann eine weitere Untersuchung ergänzt, und zwar eine Elektromyographie.
Das ist eine Untersuchung, mit der man die Funktion der Muskeln testet. Gemessen wird die elektrische Spannung im Muskel, entweder durch so oberflächlich auf der Haut aufgeklebte Elektroden oder aber mit kleinen, ganz dünnen Nadeln, die direkt in den Muskel gestochen werden.
Und sollte Anke tatsächlich das Stiff-Person-Syndrom haben, müssten sich bei dieser Untersuchung eigentlich bestimmte Auffälligkeiten messen lassen. Aber die Werte sind alle im Normbereich. Und auch bei allen anderen Untersuchungen im Krankenhaus wird nichts gefunden.
MS ist es nicht. Im Kopf finden wir auch nichts. Was machen wir jetzt? Ich bin ohne Diagnose nach Hause entlassen worden und habe gesagt, wie jetzt ohne Diagnose? Das geht nicht. Was mache ich denn jetzt? Ja, wissen wir auch nicht.
Anke Ahrens hat ja vorhin erzählt, ihre Gangstörung hätte sich manchmal so angefühlt, als würde sie gegen so eine unsichtbare Wand laufen. Ich finde, dieses Bild ist auch ganz treffend, was ihre Suche nach der Diagnose angeht. Mhm. Das ist ja schon ziemlich zum Verzweifeln.
Ja, total. Und zeigt aber auch mal wieder, was für eine unfassbar starke Frau Anke ist. Sie hat so gelitten, hat teilweise so wenig Unterstützung von den Ärzten bekommen und konnte ja echt zum Teil gar nichts mehr machen und das mit Mitte 40. Und trotz der ganzen Rückschläge gibt sie nicht auf und kämpft weiter. Ich finde das so bewundernswert, habe ich ihr damals auch gesagt und das war ihre Antwort dazu.
Ja, aufgeben ist keine Option, das war's nie. Ich kann ja nicht den Kopf in den Sand stecken, ich habe ja auch nur ein Leben. Nö.
Ein Nö mit Nachdruck. Also ganz, ganz starke Frau, tolle Einstellung. Was hat sie denn gemacht, um den Kopf aus dem Sand zu kriegen?
Sie fängt an, nun noch mal intensiver zu recherchieren. Sie ist immer noch überzeugt, dass sie das Stiff-Person-Syndrom hat, weil die Symptome ja einfach so gut passen. Also sucht sie in Foren, Facebook-Gruppen und bei Selbsthilfegruppen nach Menschen mit der seltenen Erkrankung und tauscht sich mit denen aus. Und dabei erfährt sie, dass man im Blut nach verschiedenen Antikörpern suchen kann, die beim Stiff-Person-Syndrom häufig zu finden sind.
Und nach denen wurde im Krankenhaus nicht gesucht.
Exakt. Anke findet auch heraus, dass es in Lübeck ein Speziallabor gibt, das diese Antikörper nachweisen kann oder danach suchen kann. Und dann entschließt sie sich kurzerhand, ihr Blut selbst dorthin zu schicken.
Mein Hausarzt war im Urlaub und ich wollte nicht mehr warten. Dann habe ich meine Cousine angerufen, die ist Arzthelferin, und habe gesagt, kannst du mir bitte Blut abnehmen? Ich habe mit dem Labor telefoniert in Lübeck. Ich habe gesagt, ich bezahle es privat, es ist mir ganz egal. Ich brauche diese 4 Antikörper und ich möchte wissen, ob davon was erhöht ist.
Also, sie verschickt ihr Blut selbst von zu Hause nach Lübeck. Und nur 8 Tage später liegt ein Brief aus dem Labor im Briefkasten. Und in diesem Brief steht, einer der 4 untersuchten Antikörper ist tatsächlich positiv. Sogenannte GAD-Antikörper.
Ich war total erleichtert. Total. Ich habe gedacht, yeah, nun haben wir es. Jetzt haben wir die Fährte.
Tschakka.
Okay, auch hier müssen wir, denke ich, ganz kurz erklären, was es mit diesen GAD-Antikörpern eigentlich auf sich hat. Es handelt sich da um Antikörper, die sich gegen ein wichtiges Enzym richten, nämlich die Glutamat-Decarboxylase. Dieses Enzym, das ist wichtig für die Bildung eines Nervenbotenstoffs, der heißt GABA. Und GABA ist unter anderem dafür da, Bewegungen zu kontrollieren und die Muskelaktivität zu hemmen.
Dass sich bei Anke diese GAD-Antikörper nachweisen lassen, könnte also ein entscheidender Hinweis darauf sein, dass sie tatsächlich eine Autoimmunkrankheit hat, die auf ihre Muskeln einwirkt.
Allerdings muss man dazu sagen, diese Antikörper, die sind nicht super spezifisch, sondern die lassen sich auch bei einigen anderen Krankheiten nachweisen. Zum Beispiel bei Diabetes Typ 1. Wie geht Anke Ahrens mit diesem Laborbefund denn jetzt weiter um?
Sie hat sich mittlerweile die Leitlinien ihrer seltenen Verdachtsdiagnose durchgelesen und denkt sich jetzt, so, jetzt wird hier nicht mehr rumgetütert oder irgendwas ausprobiert. Ich wende mich jetzt an den Experten, der die Leitlinien federführend geschrieben hat. Und das ist der Professor Hans-Michael Meink aus der Uniklinik Heidelberg. Der war zwar auch damals eigentlich schon so halb im Ruhestand, trotzdem gab es seine Abteilung natürlich noch. Und genau dort hat Anke Ahrens dann ihre Unterlagen hingeschickt und auch zeitnah einen Termin in der neuromuskulären Sprechstunde bekommen. Zuerst trifft sie dort auf den Neuroonkologen Dr. Tobias Kessler, der damals noch Assistenzarzt war und ganz gespannt ist auf diese besondere und neue Patientin.
Ja, das war für mich schon auch was Besonderes gewesen. Zum einen, weil wir natürlich eine spezialisierte Sprechstunde haben, aber auch eben Patienten mit solch einer Symptomatik und dann gerade Patienten, die sich selbst so engagiert haben und dann auch eigene Befunde mitbringen, doch eher selten sehen.
Ja, Tobias Kessler hat ihre Akte vor dem Termin natürlich genau studiert. Die GAD-Antikörper können ein Hinweis auf das Stiff-Person-Syndrom sein, können aber ja auch bei anderen Autoimmunerkrankungen messbar sein. Das allein ist also noch kein Beweis. Gegen das Stiff-Person-Syndrom spricht, dass das EMG, also die elektromyographische Untersuchung der Muskeln, negativ war.
Das war die Untersuchung, die bei ihrem letzten Krankenhausaufenthalt in Ostfriesland gemacht wurde, als die Ärzte erst sie mit Verdacht auf MS ins MRT geschoben und dann die Muskeln untersucht haben.
Mhm. Aber das Gute ist, Tobias Kessler hört sich sehr genau an, was Anke Ahrens über ihren kleinen Untersuchungsmarathon berichtet und hat dann einen ziemlich schlauen Gedanken.
Es ist allerdings auch zu bedenken, dass es Möglichkeiten gibt, dass diese Myografie falsch negativ ist. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn die Patientin unter starken Beruhigungsmitteln, zum Beispiel Benzodiazepin, zu diesem Zeitpunkt ist.
Okay, wir erinnern uns. Anke Ahrens hat im Krankenhaus ja gegen ihre Angst und gegen diese Muskelzuckungen im MRT tatsächlich ein Beruhigungsmittel bekommen. Und das kurz vor dieser EMG-Messung. Heißt, es ist möglich, dass diese Untersuchung überhaupt nicht aussagekräftig war.
Richtig. Tobias Kessler ist also klar, er muss sich ein eigenes Bild machen und beginnt nochmal von vorne. Das bedeutet erstmal eine körperliche Untersuchung. Und dabei fällt dem jungen Arzt auf, was vorher offenbar niemand so richtig beachtet hat, nämlich, dass Ankes ganzer Körper unter extremer Hochspannung steht.
Es zeigte sich ein eindrückliches klinisches Bild mit einer ausgeprägten Steifheit der Muskulatur und eine ganz klare Anspannung, die auch durch eine willkürliche Entspannung nicht ganz aufgehoben werden konnte. Und das zu sehen, ist schon ein eindrückliches Bild, weil man so eine generalisierte Muskelanspannung ziemlich selten sieht und nur bei sehr wenigen Erkrankungen wirklich vorkommen kann.
Und eine dieser Erkrankungen, bei denen das vorkommen kann, ist das Stiff-Person-Syndrom.
Ein weiteres Indiz, ja, genau. Doch weil diese Krankheit so selten ist, soll sich nun auch noch der Chefarzt und Stiff-Person-Experte ein Bild machen. Obwohl Professor Hans-Michael Meink damals nur noch selten in der Klinik ist, kommt er für diesen Fall extra noch mal rein.
Der war erstmal sehr, wir gucken mal, hat nicht jeder das dann gleich. Und dann hat er eben so ein paar Tests auch gemacht und hat dann immer sich mit dem jungen Kollegen ausgetauscht und hat immer gesagt, typisch, das ist ganz typisch. Gucken Sie sich mal das Hohlkreuz an, typisch. Also so ernst das Ganze war, aber es war so nett dort. Es war so eine witzige Stimmung, weil dieser Arzt auch so nett war. Die waren beide so sehr nett und waren so ganz locker irgendwie. Also ich habe mich da so aufgehoben gefühlt. Es war richtig toll.
Ja, also der Professor betrachtet ihr Hohlkreuz, guckt sich ihr Gangbild an und dann erschreckt er sie kurz, indem er sie ohne Vorwarnung kurz am Rücken berührt. Und Anke wird mal wieder ganz starr.
Und dann sagt er, auch das ist typisch. Sie haben das Stiff-Person-Syndrom. Das ist einfach so.
Am Ende ist es also doch ganz einfach, dieser positive Antikörperbefund und eine gründliche körperliche Untersuchung durch einen Experten reichen aus, um die Diagnose Stiff-Person-Syndrom zu sichern.
Das Stiff-Person-Syndrom ist eine neurologische Erkrankung, die im Gehirn entsteht. Die Ursache liegt in einer Fehlreaktion des Immunsystems. Der Körper bildet Antikörper, die in den GABA-Signalweg eingreifen. Das führt dazu, dass die Muskeln nicht mehr richtig entspannen können. Vor allem bei Überlastung, Stress oder auch durch Erschrecken ziehen sie sich blitzartig zusammen, was zu Steifheit oder auch schmerzhaften Krämpfen führen kann. Die Daueranspannung der Muskeln kann sogar die Wirbelsäule in ein extremes Hohlkreuz verbiegen. Und auch eine erhöhte Empfindlichkeit auf äußere Reize, extreme Schreckreaktionen und sogar Angstattacken können ein typisches Symptom des Stiff-Person-Syndroms sein.
Mann, echt wahnsinnig gut, dass Anke Ahrens nicht aufgegeben hat und selbst weiter nachgeforscht hat.
Ja, da ist, glaube ich, der Felsbrocken ganz runtergefallen. Es war ganz, ganz erleichternd. Ich war total froh, dass das ganze Gedöns, diese ganze Tortur ein Gesicht hatte. Und es war mir egal, dass es das ist. Es war mir ganz egal.
Übrigens gab es Jahre zuvor schon weitere Indizien, die im Nachhinein gut zum Stiff-Person-Syndrom passen. Bereits 15 Jahre vor der Diagnose wurde bei Anke nämlich bereits eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse diagnostiziert, woraufhin diese entfernt werden musste. Und dann im weiteren Verlauf hatte sie auch nochmal Magenprobleme, was sich letztlich als sogenannte atrophe Gastritis herausstellte. Und auch das beides können typische Begleiterscheinungen beim Stiff-Person-Syndrom sein. Gar nicht selten geht diese Krankheit nämlich mit weiteren Autoimmunerkrankungen einher.
Das ist schon ein echt spannendes Krankheitsbild, über das auch vieles einfach noch nicht bekannt ist. Mhm. Heilbar ist das Stiff-Person-Syndrom ja leider nicht. Wie wird Anke Ahrens denn jetzt behandelt?
Aktuell mit Clonazepam, einem Benzodiazepin, das auch gegen Krampfanfälle und zur Entspannung eingesetzt wird. Und das sorgt dafür, dass ihre Symptome weniger werden. Es gibt auch die Möglichkeit, mit Immunglobulin oder Rituximab in das Immunsystem einzugreifen. Aber da das natürlich auch mit starken Nebenwirkungen verbunden ist, will Anke sich das noch aufsparen für eine Zeit, wenn es ihr irgendwann eventuell noch schlechter gehen sollte. Im Moment kommt sie mit ihrem Leben ganz okay zurecht.
Wenn es so bleibt, ist es okay. Da tue ich sehr viel für. Und wenn es so bleibt, ist es okay. Dann kann ich damit leben. Ich habe mich damit abgefunden, dass ich vieles nicht mehr kann. Und dass es eben so ist, dass ich sage, es gibt ein Vorleben und ein Ab-Jetzt-Leben. Und das Ab-Jetzt-Leben heißt eben ganz anders, aber nicht unbedingt schlechter. Also natürlich sind das Einschränkungen. Aber man kann ja was draus machen. Man braucht ja nicht aufgeben.
Und da kommt wieder ihre Toughness zum Vorschein und irgendwie auch so ihre pragmatische Art, ne, das Leben anzugehen. Mhm. Erzähl doch noch mal genauer, wie eingeschränkt ist sie denn im Alltag?
ja, sie kann auf jeden Fall nicht mehr arbeiten und hat natürlich weiterhin Symptome, aber sie versucht eben das Beste daraus zu machen und die Krankheit anzunehmen. Sie kann mittlerweile zumindest wieder am Stock gehen, sie hakt sich auch gerne mal bei einem unter und ist sich nie zu schade, offen heraus um Hilfe zu bitten, was, glaube ich, auch super, super wichtig ist. Sie hat auch eine Selbsthilfegruppe für die Erkrankung gegründet und engagiert sich so gut sie kann, um das Stiff-Person-Syndrom bekannter zu machen. Mit der Hoffnung, dass andere nicht so einen langen Diagnoseweg durchmachen müssen wie sie.
Das ist wirklich bewundernswert und ich hoffe, dass sie mit ihrer Selbsthilfegruppe, aber auch mit diesem Podcast und der Fernsehfolge viele, viele Menschen erreicht und ihnen Mut machen kann. Und mit diesem Ziel ist sie ja auch nicht ganz alleine. Die Sängerin Céline Dion, die leidet ja auch am Stiff-Person-Syndrom und hat ihre Erkrankung vor ein paar Jahren ganz bewusst öffentlich gemacht, hat in einer Doku super offen darüber berichtet, wie schwer es ist, damit zu leben und vor allem in ihrem Fall auch zu singen.
Ja, für mich ein absoluter Gänsehautmoment und super berührend, als sie dann trotzdem letztes Jahr zur Eröffnung der Olympischen Spiele auf dem Eiffelturm aufgetreten ist und gesungen hat.
Das ging mir auch so. Das ging so richtig zu Herzen.
Ja.
Also, ich wünsche Anke Ahrens weiter ganz, ganz viel Kraft und dass sie ihren Mut und Humor nie verliert.
Das hoffe ich auch.
Gesa, danke dir für diesen besonderen Fall mit einer Patientin, die selbst zur medizinischen Detektivin wurde.
Gerne.
Das war übrigens leider schon wieder die letzte Folge unserer aktuellen Podcast-Staffel. Wir gehen jetzt in eine längere Produktionspause und sind dann ab Sommer wieder mit neuen Folgen zurück. Bis dahin könnt ihr euch entweder unsere alten Folgen nochmal anhören, wenn ihr die nicht schon kennt, stehen alle ab Folge 1 in der ARD-Audiothek. Oder aber ihr hört mal in einen anderen Podcast rein. Mein Tipp ist Raus aus der Depression. In diesem Podcast dreht sich alles um das Thema mentale Gesundheit. Über Depressionen reden hilft, die Krankheit besser zu verstehen. Denn Depressionen können jeden treffen. Entertainer Harald Schmidt spricht im Podcast mit prominenten Gästen, wie zum Beispiel Radprofi Jan Ullrich. Es geht darum, wie er die Krankheit erkannt und behandelt hat. Die Autorin Ronja von Rönne meldet sich in der neuen Staffel aus einer Klinik. Das Model Betty Taube erzählt, warum sie nach einer Trennung in Therapie musste. Und der Comedian Maxi Stettenbauer berichtet über seine Panikattacken. Den Podcast Raus aus der Depression findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir stellen euch mehr Infos in die Shownotes und da findet ihr übrigens auch einen Link in die ARD-Mediathek. Da könnt ihr euch gerne alle unsere Fernsehfolgen anschauen. Wir sagen Tschüss, bis zum Sommer, bleibt gesund und macht's gut.
Tschüss.
ARD.